Hallo und herzlich willkommen. Manchmal ist es doch schön, wenn ein Bauchgefühl auch durch wissenschaftliche Studien belegt wird. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich wusste, dass wir schon mal über ADHS gesprochen haben in diesem Podcast, aber verzeih mir und auch alle, die zuhören, verzeiht mir bitte. Ich wusste nicht mehr genau, ob wir einen Konsens hatten. Ich weiß, dass wir angeregt gesprochen haben. Ich wusste nicht mehr, ob wir da auf einer Linie waren, ob wir ähnliche Visionen haben. Aber du hast mir gerade gesagt, ja, haben wir. Und das, was wir jetzt aufnehmen, ist auch nicht allzu sehr davon entfernt. Das ist ja erstmal beruhigend, oder? Wobei, wenn wir jetzt irgendwas finden würden, was uns total widerlegt, wären wir Profis genug, um das dann trotzdem auch zuzugeben, ne?
Ja, das fände ich sogar ganz spannend, weil man dann einfach zeigen kann, Wissenschaft ist im Fluss, Einschätzungen ändern sich. Das tun sie in diesem Fall auch, aber sie ändern sich quasi nicht ins Gegenteil. Also es gibt einige neue Dinge, Beobachtungen, Studien, die schon sozusagen ein Rumoren nochmal auf eine wissenschaftlichere Grundlage stellen.
Also es ist ja ein wirklich langer Artikel, den wir beide gelesen haben. Wahrscheinlich haben wir unterschiedliche Teile davon behalten, weil wir ja auch unterschiedlich drauf sind, sage ich mal. Naja, ist ja so. Du liest es als Arzt, ja. Ich lese es als interessierter Mensch mit vielen erwachsenen Kindern, die ich kenne, die eine ADHS-Diagnose haben. Ich würde mal sagen, wir haben ja in unserer Folge auf jeden Fall auch kritische Bedenken geäußert, ja, und festgestellt, dass doch erstaunlich viele Menschen diese Diagnose bekommen. Ich würde sagen, das, was über allem schwebt in diesem Artikel, ist, dass man eigentlich ein sehr naturwissenschaftlich-materialistisches Bild hatte von ADHS, was wir jetzt nicht sagen, dass es das als Problem nicht gibt, aber dass man eben sagte, ja, da gibt es biologische Ursachen und die behandelt man dann am besten auch mit Medikamenten. Und da scheint es dann jetzt zunehmend Forschung zu geben, die, naja, das zumindest sehr fragwürdig scheinen lässt.
Ja, zumindest in seiner Ausschließlichkeit fragwürdig erscheinen lässt. Also es ist natürlich in keinster Form so und den Eindruck sollten oder werden wir auch nicht erwecken, dass es ADHS nicht gibt oder dass es eine eingebildete Krankheit ist oder dass das einfach vernachlässigte Kinder sind oder Kinder, die nicht genug Spielplätze haben oder wie auch immer. Das ist alles zu kurz gesprungen, aber es ist eben alles auch nicht ganz falsch.
Wir wollen sagen, die Phänomene gibt es auf jeden Fall und auch die Probleme gibt es auf jeden Fall. Wir wissen vielleicht noch nicht ganz genau, was wirklich dahinter steckt und vor allem scheinen wir nicht ganz genau zu wissen, wie man sie behandelt. Oder wir scheinen mittlerweile zu wissen, wie man sie nicht garantiert erfolgreich behandelt.
Naja, zumindest wissen wir, dass die übliche Behandlung mit Ritalin oder anderen Medikamenten zunächst total erfolgreich ist, aber langfristig ganz offensichtlich dann nicht hält, was es zunächst zu versprechen scheint.
Und das ist vielleicht auch was wir vorher sagen müssen. Es ist nicht eine gigantische Verschwörung von Ärzten und Pharmaindustrie, dass die Mittel verschreiben, die nicht wirken, sondern zunächst mal probiert man das aus. Wie du sagst, Ritalin, die ersten Studien Ende der 90er des letzten Jahrhunderts zeigen also wirklich eine tolle Verbesserung, ja, auch im Vergleich zu zum Beispiel Verhaltenstherapien, deutliche Verbesserung. Und wenn man 3 Jahre später guckt, ist der Vorteil verschwunden. Und das ist natürlich schockierend.
Das ist total schockierend. Also zum einen haben mich nochmal Zahlen schockiert und die Aufschlüsselung derselben. Also das sind jetzt zunächst mal Zahlen aus Amerika, aber die sind ja mehr oder weniger auf Europa, auf Deutschland übertragbar. Aber wenn man sieht, dass 1990 unter 1 Million Kinder behandelt wurden und 1993 waren es 2 Millionen. Und wenn man dann sieht, dass es heute in Amerika ungefähr 7 Millionen sind. Also 7 Millionen ist eine irre Zahl. Und wenn man dann auf Untergruppen guckt, wird es dann noch irritierender. Also unter den 14-jährigen Jungs, nicht Mädchen, sondern Jungs, ist der Anteil der Behandelten 21%. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Und unter den 17-jährigen wiederum Jungs liegt er bei 23%. Medikamentös behandelte Schüler. Und das sind ja Zahlen, die hauen einen eigentlich um. Oder nicht?
Die hauen mich total um. Ich finde eben, wenn man etwas qualitativ dann einsteigt, also guckt, warum ist das so, was könnte das bedeuten und so weiter. Wir haben ja eben schon auch gesagt, traditionell hätte man vielleicht Verhaltenstherapie probiert. Wenn man jetzt guckt, was da tatsächlich passiert ist, also in dem Artikel wird beschrieben, ist übrigens in der New York Times erschienen, für die, die es nachlesen wollen, dass zwar die Konzentration oder das Arbeitsverhalten besser werden durch Ritalin, aber nicht wirklich das Lernen oder die Intelligenzleistung. Da musste ich erstmal stutzen. Was meinen die da eigentlich? Ja, ich muss vielleicht im Kontext auch dazu liefern, einer meiner Söhne, der studiert, hat sich noch nicht untersuchen lassen, denkt aber, ja, er kann sich schwer konzentrieren, ist leicht abgelenkt, er will auch mal checken lassen, ob er das hat. Und ich habe zu meiner lieben Freundin gesagt, wenn ich heute nochmal 14, 15 oder 16 wäre, ich würde sofort eine ADHS-Diagnose bekommen. Und dann hat sie gesagt, wie, was meinst du damit als Jugendlicher? Also sie empfindet mein Verhalten auch heute noch so. Ich würde sagen, ich bin sprunghaft. Ich kann mich nur dann konzentrieren, wenn mich etwas wirklich begeistert. Ich habe immer 7 Sachen, die ich eigentlich gleichzeitig tun möchte. Und jetzt ist es so natürlich, das dringendste oder manchmal spannendste Projekt gewinnt. Und jetzt hat man eben untersucht, was heute passiert bei dieser Medikation. Und es ist so, die Medikamente helfen, langweilige Aufgaben zu ertragen, aber nicht unbedingt sie besser zu lösen. So, also jetzt weiß ich auch genau, was ich bekäme, wenn ich so ein Medikament nehmen würde. Ich würde dann wahrscheinlich die Buchhaltung pünktlicher beim Steuerberater abgeben, aber meine geilen kreativen Projekte würde ich möglicherweise gar nicht erst zu Ende schaffen, ja? Oder hätte gar keine Kraft mehr dafür. Also das, was man tatsächlich bekommt, ist, um es mal vielleicht ketzerisch zu sagen, mehr Konformität, ja, Ruhe, vielleicht Planbarkeit, nicht nur für sich, für sich auch sicherlich, aber auch für die Umwelt. Ja, aber es ändert nicht irgendwelche kognitiven Probleme, die man hat. Und das ist ja schon bitter.
Ja, es gibt einige bittere Erkenntnisse.
Ja.
Und diese ist natürlich eine. Also ich würde es mal unter dem Begriff Selbstbetrug subsumieren. Es ist tatsächlich so, wenn du zum Beispiel Ritalin nimmst, dann lernst du sehr viel effektiver, konzentrierter und besser. Zumindest, und jetzt kommt der nicht unentscheidende Nachsatz, kommt es dir selber so vor. Und das finde ich schon ganz bemerkenswert. Also das kann man ja einfach mal testen. Und das hat man gemacht. Man hat es erstmal mit ein paar jungen Menschen gemacht. 40 junge Australier. Und die bekamen dann entweder ein Medikament, wie etwa Ritalin, oder ein bauähnliches, oder sie bekamen ein Placebo. Ne? Also sie hatten jeweils den Eindruck, ich habe was bekommen. Und dann mussten die irgendwelche Aufgaben lösen. Und mit dem Medikament, die waren sehr viel aktiver. Die haben dann Sachen bewegt und auch physisch bewegt, rein, raus aus dem Rucksack oder so und haben ihre Aufgabe erkennbar viel besser gelöst, während die anderen so ein bisschen, die guckten mehr, als dass sie taten und so weiter. Mhm. Und das Interessante war, das Resultat war in beiden Gruppen mehr oder weniger völlig identisch, aber die erste Gruppe mit dem Ritalin oder was auch immer es war, hat sich da reingesteigert und hatte hinterher auch das schöne Gefühl, ich war super. Stimmt aber einfach nicht.
Sie waren zwar nicht wirklich gut, aber sie waren gut dabei.
Sie waren sehr gut dabei. Aber bitte nicht gucken, was am Ende dabei rauskam. Und dasselbe hat man dann auch mit Kindern gemacht. Also ich wundere mich manchmal über das Studiendesign. Ich meine, das waren 7- bis 12-jährige Kinder und dann müssen die Eltern ja immerhin zustimmen, dass gesunde Kinder ein Medikament bekommen für ein paar Wochen. Das war aber dann wohl so und auch die andere Hälfte bekam Placebo. Und dann war es einfach so, dass diejenigen, die das Medikament bekamen, engagierter waren, also mehr gemacht haben, besser gelernt haben, wie auch immer. Aber das Resultat war nicht besser. Die erste Nutzung eines solchen Medikaments, also auch ein anderer Wirkstoff, aber ähnlich, war übrigens schon 1937. Also da hat man schon Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten in einer Studie behandelt und festgestellt, es gibt einen quasi über Nacht irren Effekt. Das Medikament ist wahnsinnig erfolgreich, hat aber nicht bemerkt, dass es zwar dazu führte, dass diese Kinder, diese unruhigen Kinder, ruhiger wurden und besser lernten, aber in Wirklichkeit eben doch nicht besser lernten, sondern eben nur besser lasen, aber nicht lernten. Also das Resultat im Verhalten ist durchschlagend und schnell und begeisternd. Aber das Resultat im Lernen, in der Effektivität, ist es dann überhaupt nicht mehr.
Und dann gibt es ja noch eine Nebenwirkung, speziell für Jungs und junge Männer, über die wir dringend sprechen sollten, die ja schon sehr bedenklich ist.
Von der ich noch nie was gehört hatte, die mich völlig überrascht hat. Aber das langjährige Einnehmen von Ritalin oder anderen Medikamenten soll das Wachstum reduzieren. Also man hat diese Beobachtung gemacht in jungen Jahren. Und zwar redet man davon einem Inch, das sind 2,5 Zentimeter oder 2,6 Zentimeter. Man hat anfangs gedacht, das würde sich dann irgendwie mit der Pubertät oder später wieder auswachsen. Dem ist aber nicht so. Zumindest im Rahmen der zeitlichen Beobachtungen, die man bisher gemacht hat. Die sind ja jetzt nicht klein, aber 2,5 Zentimeter oder 2,6 sind ja auch nicht nichts. Und man sollte es zumindest im Hinterkopf behalten, dass es diese Möglichkeit gibt, dass das Wachstum tatsächlich etwas reduziert ist.
Gilt aber nicht nur Jungs werden eben viel öfter behandelt.
Korrekt.
Ich finde das so irre, weil erstens es auch den Befund gab, dass es manchmal hilft, ohne Medikamente, wenn man zum Beispiel einfach eine interessantere Tätigkeit oder ein interessanteres Studienfach findet. Ja, das muss man sich vorstellen. Jemand studiert BWL, sagt, ich kriege diesen ganzen Stoff nicht rein, ich habe riesige Probleme und so. Und jemand anders genauso und der eine nimmt Ritalin, dann paukt er sich dann irgendwann BWL eben rein. Und der andere sagt, scheiße, nee, ich versuche es jetzt doch nochmal in Medizin reinzukommen. Und macht sein freiwilliges soziales Jahr und macht den Test und büffelt dafür und wird Arzt und auf einmal findet er alles geil. Dann würde man ja eindeutig sagen, ja, das Medikament ist irgendwie eine Lösung, aber falsche Lösung für das Problem. Weil es doch viel besser ist, man macht das, was man liebt. So wie ich gesagt habe, ich bin eigentlich immer all over the place. Wenn aber eine Sache mich so durchschlagend am meisten begeistert, dann denke ich Tag und Nacht auch nur noch an die. Dann bin ich da auch dran. Klar, dann vergesse ich auch was. Aber die Sache, an der ich bin, die läuft, ja.
Du bist ja der klassische Mensch, den man sofort behandeln muss. Also vielleicht sollten wir damit auch anfangen.
Aber schonend. Mich hat es erinnert daran, es gibt einen Forscher, ich habe es glaube ich irgendwann schon mal nebenbei erwähnt, einen Amerikaner, der mal erzählt hat, er möchte, dass mit Leuten, die drogenabhängig sind, anders umgegangen wird, weil er einen Versuch zitiert hat, wo Ratten die Möglichkeit haben, beliebig oft sich eine Dosis von irgendeinem Opiat zu holen. Und die waren in einem ganz kleinen Käfig ohne Auslauf und mit schlechtem Essen und so weiter eingesperrt und die waren den ganzen Tag high. Und dann hat man ihnen quasi eine Turnhalle gebaut, also einen Käfig, der 20 Mal so groß war und leckeres Essen hingestellt und so weiter und so fort. Und die besten Bedingungen geschaffen. Und die sind einfach nicht mehr an den Opiumtropf rangegangen.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft. Das ist in einem TED-Talk. Und dann denke ich, wenn das so ist, und er sagt, bei Menschen ist das eben, er sagt nicht genauso natürlich, und es gibt sicherlich immer verschiedene Ursachen, aber er sagt, die Leute haben ein scheiß Leben. Deswegen flüchten die sich in die Drogen. Man kann also nicht einfach nur versuchen, ihnen die Drogen wegzunehmen. Man muss zumindest auch ihnen ein besseres Leben versprechen. Und das ist ja ein ähnliches Prinzip, was hier am Werk scheint.
Es ist ein ähnliches Prinzip. Also zunächst mal, lass uns nochmal sozusagen uns immer noch darauf einlassen, auf die medikamentöse Behandlung, die ja ganz stark im Vordergrund steht. Und die auch im Vordergrund steht bei uns und bei Kindern, aber bei Erwachsenen ja ehrlich gesagt auch. Es gibt noch ein Wasser in den Wein, dieses beeindruckenden Soforteffektes. Das ist nämlich einfach die Tatsache, dass du zunächst einmal wirklich das Verhalten ganz deutlich verbessern kannst. Ja. Also die springen über Tische und Bänke und dann kriegen sie Ritalin oder was auch immer. Und dann sind sie ruhig und bespielbar. Das sind jetzt etwas zynische Begriffe. Ne? Also gibt es Anführungszeichen für Zynismus? Nein, sie sind ruhiger, sie sind bespielbarer und wie auch immer. Aber auch dieser Effekt, der ja noch nichts mit Lernen zu tun hat, sondern einfach nur damit, dass die sozusagen in der Klasse sitzen und sich scheinbar adäquat verhalten, auch dieser Effekt ist nicht von Dauer. Also wenn man das ein paar Monate betrachtet, dann ist das toll. Aber wenn man es über einen längeren Zeitraum betrachtet, dann nivelliert sich der Effekt. Und du hast am Ende nach 3 Jahren oder ähnlich keinen relevanten Unterschied mehr zwischen der behandelten und der nicht behandelten Gruppe, zwischen der Placebo-Gruppe und der Nicht-Placebo-Gruppe. Du hast überhaupt keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Gruppen, auch denen, die also eine Verhaltenstherapie bekommen oder überhaupt eine Betreuung. Und denen, die das überhaupt nicht bekommen. Also nach 36 Monaten, nach 3 Jahren ist dieser Effekt einfach nicht mehr da. Und das ist natürlich eine Sache, die einen dazu führt, dass es, und das ist ja auch ein bisschen naheliegend, keine kluge Idee ist, dieses Zeug über Jahrzehnte zu nehmen.
Ja, also das finde ich auch ganz interessant, zumal es ja auch, sagen wir mal, Nebenwirkungen gibt, ne? Appetitlosigkeit zum Beispiel, interessanterweise auch fehlender Antrieb, ist ja auch klar, also wenn man Leute ruhiger stellt, also wenn man sozusagen die Spitzen abschneidet, heißt es ja nicht, dass die Täler nicht auch tiefer werden, das heißt, man hat dann irgendwann keinen Vorteil mehr, aber möglicherweise eben Nachteile und wenn man jetzt auch noch überlegt, dass ADHS ja auch, glaube ich, ganz schwer singulär zu diagnostizieren ist, weil die allermeisten Leute, die das haben, gerade Kinder vor allem, noch eine zweite psychische Diagnose haben, wo man also nicht genau weiß, sozusagen, welches Verhalten entspricht jetzt welcher Problematik, dann wird es auf einmal sehr, sehr unübersichtlich. Und das Schlechteste sozusagen an der alten Sicht der Dinge war ja, erstens ist es eine biologische Ursache, die quasi nur biologisch behandelt werden kann. Zweitens, du hast es ja oder nein und du kannst es abschalten, ja oder nein. Und das scheint ja sozusagen einem völlig neuen Paradigma zu wechseln, mit vielen anderen Betrachtungsweisen. Also das erste schon mal, dass es nicht ein krank und geheilt gibt und das zweite, dass es nicht ein ADHS ja oder nein gibt, sondern vielleicht eben ein Spektrum. Und damit ändert sich ja der Blick auf den ganzen Sachverhalt.
Genau, was du eindeutig eben nicht hast und was aber von vielen anders behauptet wird, ist einfach eine Trennschärfe zwischen ja oder nein. Die Kriterien sind in 2 Gruppen. Also es gibt jetzt DSM, ein Diagnosewerkzeug sozusagen, oder ICD-10, ein Diagnosewerkzeug. Wir nehmen jetzt mal das genauere, das ist die DSM-Klassifizierung.
Okay.
Und da gibt es 2 sozusagen Gruppen. Die eine beschäftigt sich mit Unaufmerksamkeit, die andere mit Hyperaktivität. Und dann kommen da Begriffe bei dem Begriff Unaufmerksamkeit wie das Kind oder der Jugendliche macht Punkt Flüchtigkeitsfehler oder 2. Punkt Aufmerksamkeitsschwierigkeiten bei Aufgaben. Längere Zeit dabei zu bleiben oder scheint nicht zuzuhören, Schwierigkeiten, Anweisungen zu befolgen, verliert häufig Dinge, ist leicht ablenkbar, vergesslich im Alltag, wie auch immer. Okay. Das 2. ist Hyperaktivität und das heißt, zappelt rum, steht auf, wenn es sitzen bleiben soll, läuft herum, wenn es sitzen soll, wird getrieben, redet zu viel ist so ein Kriterium da.
Komisch.
Komisch eigentlich, dass das überhaupt ein negatives Kriterium ist, ne? Platz mit Antworten raus, kann ich warten und so weiter. Also es klingt erstmal wissenschaftlich, weil das jeweils 9 Kriterien sind und da musst du von denen, ich glaube, 6 erfüllen, von einem von 2. Aber wenn man diese Einzelbegriffe jetzt so hört, das klingt ja ein bisschen weich. Es klingt ehrlich gesagt ein bisschen nach kleinen Kindern. Zappelt rum, steht auf, läuft herum, wird getrieben.
Ich sag ja, ich hätte die Diagnose innerhalb von 5 Minuten gehabt. Also genauso war ich.
Ja, ich nicht. Ich so gar nicht. Mich konnte man in die Ecke setzen und ich habe dann da gesessen. Nee, wirklich.
Das kann ich mir nicht vorstellen bei dir und deswegen lache ich so.
Doch, wirklich.
Oh Gott, wir haben Magnus in der Ecke vergessen.
Ich entstamme einem Alter, in dem es den Begriff Laufstall gab. Und es gab auch diese Dinge. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Klar.
Wir brauchten aber keinen. Wenn man mich in die Ecke irgendwo hingesetzt hat, dann blieb ich da einfach sitzen, bis Mama wiederkam. Das hat sich irgendwann geändert. Das hat sich sogar drastisch geändert.
Und wir danken dem Herrgott dafür, an den du ja glaubst.
Ja, und ich konnte damals früher reden als laufen. Und das schien mir auch sinnvoll. Nein, das ist Quatsch. Aber diese Kriterien, die da beschrieben werden, klingen ja nicht gerade trennscharf, um den Begriff nochmal zu benutzen. Also insofern, es klingt ja so ein bisschen so, als würde man die Kindheit pathologisieren. Und das habe ich neulich auch in einem Interview gelesen. Es gibt eine ganz erstaunliche Tatsache. Also wenn man Kinder, die gerade eingeschult wurde, nimmt und man diagnostiziert ADHS oder nicht ADHS und man hat eben die Kinder mit ADHS nach diesen Kriterien, dann ist der Hauptrisikofaktor für ADHS haben, ein Junge zu sein und jung. Also früh eingeschult, männlich. Und das klingt ja jetzt schon mal ganz blöd. Also man hat ja fast den Eindruck, als würde da einfach das, was zur Kindheit gehört, pathologisiert. Und wenn man jetzt hört, dass die Hauptgruppe, die Medikamente verschrieben bekommen, tatsächlich Jungs zwischen 10 und 14 Jahren sind, dann macht einen das ja zumindest ein bisschen nachdenklich.
Wobei man auch sagen muss, mit 10 und 14 können die ja schon sprechen. Ich kenne eben Kinder oder kannte Kinder, die sind ja auch heute erwachsen oder junge Erwachsene, die eben selber solche Probleme hatten, weil sie in der normalen Schulumgebung wirklich überhaupt nicht funktionierten. Aber da könnte man jetzt über Milliarden andere Faktoren sprechen, darüber, dass man eben den ganzen Tag da in der Schule sitzt und nachmittags eben auch wieder sitzt. Man ist nicht mehr gewohnt, einfach auf schwarz-weiße Sachen zu gucken. Da kann man verschiedene Schlüsse draus ziehen. A, weniger Handys. Man kann aber auch sagen, hey, da musst du halt den Unterricht bunter machen. Also was ist das denn für eine antiquierte Form, den Leuten noch so ein langweiliges Buch in die Hand zu drücken? Also ich wollte nur sagen, da wird die Thematik auf einmal gigantisch groß und ist nicht mehr nur eine Frage von, hat das oder hat das nicht? Ja, und was machen wir mit dem, der noch hibbeliger ist als die anderen Jungs? In manchen Altersklassen in den USA waren es wie viel? 30%?
Ja, bei den 17-Jährigen 23%. Das ist A, der Hammer. Und B, also ich finde, es gibt eine ganz naheliegende Lösung. Also wenn wir akzeptieren, dass Männer und Frauen zwar nicht unterschiedlich intelligent sind, aber in der Reifung sind die Frauen scheinbar schneller, da kann ich einfach nicht 7-jährige Mädchen und 7-jährige Jungs gleichzeitig einschulen. Und das behaupten auch einige. Also ich habe einige Wissenschaftler gehört, die einfach die Konsequenz daraus fordern, dass die Jungs später eingeschult werden.
Bei mir war es so, ich hatte noch Vorschule. Ja, meine Mutter konnte dann auf jeden Fall sagen, nee, der soll erst nächstes Jahr in die Schule und so, weil ich eben so hibbelig war. Das ist ja heute fast alles gar nicht mehr möglich. Einer meiner Jungs, der war noch nicht mal 6, da wurde er eingeschult und hat dann logischerweise später auch nochmal eine Ehrenrunde gedreht, weil das war einfach noch nichts für den. Wo ich denke, vor 50 Jahren hätte jeder Pädagoge gesagt, ist doch klar, das wissen wir ja alle, ja. Und heute ist das eben anders.
Ja, aber das macht die Sache ja nicht nur nicht besser, sondern eben einfach noch viel schlimmer.
Ich wollte das verstärken.
Ja, genau. Aber wenn wir jetzt da obendrauf dann noch eine Krankheit hinein pathologisieren, wenn also diese Aussage von dem Kinderpsychiater, also dass wir sozusagen Kindheit pathologisieren, war natürlich auch zynisch gemeint, aber im Kern natürlich durchaus ernst gemeint. Aber das geht natürlich gar nicht. Und was spricht denn eigentlich dagegen, Jungs später einzuschulen? Die werden dann auch später fertig. So what? Wir sind sowieso mittlerweile viel zu früh fertig.
Ist übrigens nicht gesagt, wenn sie wegen zahlreicher Diagnosen und medikamentöser Behandlungen dann 1 oder 2 Jahre wiederholen müssen, ne? Also muss man einfach auch mal sagen.
Und dann ist es mir ja lieber, wenn ich nicht eine Klasse wiederholen muss, weil das ja durchaus ein Stigma hat. Also es gilt ja nicht als Ehrenrunde, sondern es gilt ja als ehrenlose Runde.
Und solange, bis wir 70% ADHS-Diagnosen haben, sind die auch immer noch in der Minderheit und dann heißt es, die sind nicht ganz normal. Also da gefällt mir auch die neue Sicht der Dinge, auch eben aus persönlichen Erfahrungen, persönlich viel besser, wenn die Idee ist, ist es keine Störung mehr, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Und an einer Stelle erkenne ich mich total wieder. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, es soll ein Kontinuum sein statt einer Kategorie. Also du hast nicht ADHS oder nicht, sondern der eine hat ein ganz bisschen ADHS, du hattest ganz wenig, weil du saßt da in der Ecke. Ich hatte ganz viel, ja. So, dann kann sich's aber auch bessern. Das ist ja auch schon mal schön. Es kann sich ändern im Leben. Es ist kontextabhängig. Such dir die richtige Umgebung, die dich stimuliert und deine Probleme könnten verschwinden, ja, ohne Medikamente. Aber das Schönste finde ich, man ist eben nicht kaputt, sondern man ist anders. Also es ist eben ein anderer Aufmerksamkeitsstil. Ja? Und Menschen wie ich, würde ich sagen, und da umarme ich alle ADHS-Menschen, sind oft sehr aufmerksam, wenn sie emotional oder intrinsisch interessiert sind und extrem abgelenkt, wenn nicht. Und das ist etwas, was ich also heute noch unterschreiben kann. Und interessanterweise, einer meiner Lieblingspodcaster und einer der bekanntesten und besten Journalisten unserer Zeit, Ezra Klein, der heute ja auch bei der New York Times ist und lange der Chef von Vox war, der hat mal einen Podcast gemacht über Aufmerksamkeit und hat sich genauso beschrieben. Er hat gesagt, seine Aufmerksamkeit ist nichts, was er im Griff hat, sondern sie wäre wie ein Hund, den er spazieren führt.
Entschuldigung, ein Hund, der ihn spazieren führt.
Nee, also seine Aufmerksamkeit, die hat er schon an der Leine, aber dann zieht die ihn nach da drüben, ja, weil da ein interessanter Busch ist und dann ist es wieder da und er kann sich's nicht aussuchen, ja. Was er machen kann, ist, wenn die Aufmerksamkeit an einem bestimmten Punkt ist, erstmal, dann ist er richtig gut, aber dass er jetzt selber entscheiden könnte, ich gehe jetzt dahin, weil das ist das Vernünftigste für mich, das wäre nicht so und das kann ich unterschreiben.
Moment, das kann ich absolut auch unterschreiben. Und insofern ist diese Pathologisierung sicherlich falsch in der Form. Man muss natürlich trotzdem damit umgehen. Ich meine, wenn du dich für Fußball interessierst und nicht für Rechtschreibung, dann musst du trotzdem irgendwie durch die Grundschule und durch die weiterführende Schule.
Ich übrigens habe mich nicht für Fußball interessiert, aber für Rechtschreibung. Ich musste auch den Sportunterricht mitmachen. Also bitte, ja, nicht so einseitig.
Ich hatte mit Rechtschreibung gewisse Probleme, mit Schönschrift wenig. Ich hatte noch Schönschrift, gibt's heute gar nicht mehr.
Ich hatte das auch noch. Da hatte ich, glaube ich, eine 7, wenn es das gibt.
Aber eine Sache müssen wir jetzt nochmal, also sozusagen mit dem Holzhammer hineinklopfen in unser Bitte. Gespräch. Wir haben ja gesagt, es gibt keine Trennschärfe. Wir haben gesagt, die Kriterien in der Untersuchung sind nicht so hart, wie man sich's wünschen würde. Und es wurde lange verfolgt, das Ziel, das sozusagen zu objektivieren und von solchen Dingen unabhängig zu machen. Also man hat nach einem Bluttest gesucht, nach Biomarkern gesucht. Das wäre natürlich toll. Blut abnehmen, ja, nein. Gibt es nicht. Man hat's gesucht. Man glaubte, was zu finden, man hat nichts gefunden. Man hat Gene gesucht, die man anschuldigen kann. Man hat es eben auch nicht gefunden. Man hat versucht, im Kernspin irgendwelche Unterschiede zu finden. Und man hat auch geglaubt, man hätte weniger graue Substanz gefunden. Aber das waren Fehlinterpretationen von Studien, weil die Abweichungen waren so klein, dass sie keine Abweichungen waren. Und man hat schließlich mit dem EEG gespielt, also mit dieser Hirnstromkurve, wo du diese Näpfe auf dem Kopf hast, und hat auch gehofft, dass man irgendwie Aktivitätenunterschiede in verschiedenen Hirnzentren findet. Das war alles nicht so. Wir haben also nichts, aber auch gar nichts, was es uns ermöglicht, jenseits von Gesprächen, Frage und Antwort, ADHS in irgendeiner Form zu diagnostizieren und schon gar nicht im Sinne von ja, nein. Und das muss man betonen. Also das ist einfach nicht so. Und ja, insofern gibt es einen großen Graubereich zwischen ja, nein. Und in dem Graubereich muss man darüber diskutieren, wie gehen wir damit um.
Und ganz pragmatisch, wenn ihr jetzt die letzten zwischen 20 und 30 Minuten nicht richtig zuhören könntet, weil ihr einfach emotional nicht beteiligt wart, dann könnt ihr jetzt entweder irgendein Medikament nehmen oder ihr hört einfach eine andere Folge.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.